Nehmt gerne Platz und schlagt mit mir gemeinsam den Kolosserbrief auf. Wir befinden uns mittlerweile am Ende des Briefes, Kolosser Kapitel 4. Heute wollen wir die Verse 7 bis 9 gemeinsam studieren, aber um des besseren Verständnisses willen werden wir die Verse 7 bis 14 im Zusammenhang lesen und anschließend wollen wir uns auf die Verse 7 bis 9 konzentrieren. Kolosser Kapitel 4, die Verse 7 bis 14. Alles, was mich angeht, wird euch Tychikus kundtun, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er eure Umstände erfahre und eure Herzen tröste. Mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der von euch ist. Sie werden euch alles kundtun, was hier geschieht. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Neffe des Barnabas, dessen wegen ihr Befehl erhalten habt. Wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Und Jesus, genannt Justus, die aus der Beschneidung sind, diese allein sind Mitarbeiter am Reich Gottes, die ihm ein Trost gewesen sind. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, damit ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes steht. Denn ich gebe ihm Zeugnis, dass er viel Mühe hat um euch und die in Laodicea und die in Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. Amen. So viel zum Wort Gottes und unser Fokus heute Abend liegt auf den Versen 7 bis 9. Und in diesem Abschnitt, den wir eben gelesen haben, befinden wir uns am Ende des Briefes an die Kolosser. Und hier haben wir von Paulus in gewisser Weise eine Auflistung von seinen Mitarbeitern. Hier zeigt uns Paulus in gewisser Weise zunächst auf in den Versen 7 bis 9, die wir heute betrachten wollen, die sozusagen die Briefträger, die den Brief von ihm nach Kolossee bringen. Aber im Anschluss kommen auch einige Grüße von Männern, die in der Gegenwart von Paulus sind, welche die Gemeinde in Kolossee grüßen. Und zusammengefasst, die Bibelstunde heute, aber auch die nächste Bibelstunde, könnten wir sagen, hier haben wir einige Eigenschaften von Mitarbeitern am Reich Gottes. Am Ende von Vers 11 sagt Paulus, diese allein sind Mitarbeiter am Reich Gottes, die mir ein Trost gewesen sind. Hier stellt Paulus Mitarbeiter vor, die im Reich Gottes dienen, die unter der Herrschaft von Jesus Christus stehen und gemeinsam mit Paulus dieses Reich vorantreiben, indem sie predigen, indem sie lehren, indem sie Briefe von einem Ort zum anderen Ort bringen. Diese alle sind Mitarbeiter am Reich Gottes. Und wir sehen hier einige Eigenschaften in diesem Abschnitt, welche ein Mitarbeiter am Reich Gottes haben sollte und hat, wie wir heute auch sehen werden. Und heute in diesen Versen 7 bis 9, in diesem Abschnitt, wo es um die Briefträger geht, haben wir in besonderer Weise eine Eigenschaft, die wir heute Abend betrachten wollen. Und das ist die Treue. Mitarbeiter am Reich Gottes zeichnen sich durch ihre Treue aus. Denn hier werden zwei Mitarbeiter erwähnt mit Namen und bei beiden Mitarbeitern kommt diese eine Eigenschaft ganz stark zum Vorschein, ihre Treue. Über Tychikus in Vers 7 wird gesagt, dass er ein treuer Diener ist. In Vers 9 wird über Onesimus gesagt, dass er ein treuer Bruder ist. Hier kommt diese Eigenschaft sowohl bei Tychikus als auch bei Onesimus zum Vorschein. Und diese beiden Männer waren in der Gegenwart von Paulus, als Paulus diesen Brief geschrieben hat. Und Paulus hat diese beiden Männer den Auftrag gegeben, diesen Brief und andere Briefe, wie wir später sehen werden, an den Bestimmungsort zu bringen. Nach Kolossee, aber auch den Brief an die Epheser hat Paulus in diesem Ort geschrieben und auch Tychikus und Onesimus sollten diesen Brief nach Ephesus bringen und auch der Brief an Philemon, wie wir später noch sehen werden. Und diese beiden Männer werden bezeichnet als treue Diener, treue Brüder, treue Mitarbeiter im Reich Gottes. Treu zu sein bedeutet zuverlässig zu sein. Treu zu sein bedeutet, eine vertrauenswürdige Person zu sein, eine glaubwürdige Person zu sein. Das bedeutet es, wenn jemand treu ist. Das bedeutet es, wenn du treu bist. Du bist zuverlässig, du bist glaubwürdig, du bist vertrauenswürdig. Nun, es ist von großer Wichtigkeit, oder es war von großer Wichtigkeit, auch heute ist es von großer Wichtigkeit, dass Briefträger zuverlässige und treue Personen waren. Denn solche Briefträger sollten die Botschaft, den Brief, der ihnen mitgegeben wurde, an den Empfänger zuverlässig ausliefern. Und diese Briefboten hatten auch noch dazu die Aufgabe, in den meisten Fällen diesen Brief auch vorzulesen vor der Versammlung oder vor den Empfängern. Und auch, wenn die Empfänger gewisse Fragen hatten über den Inhalt des Briefes oder über die Person, die diesen Brief geschrieben hat, sollten diese Briefboten, diese Briefträger Antwort geben können. Das heißt, es sollten wirklich zuverlässige, treue Männer sein, die diesen Auftrag ausführten. Und offensichtlich schien es Paulus, dass Tychikus und Onesimus solche Eigenschaften hatten. Sie waren treu, sie waren zuverlässig. Er wusste ganz genau, wenn ich ihnen diese Briefe in die Hand gebe, diese Briefe werden an ihren Ort kommen und die Empfänger werden hören, was ich sagen wollte. Und sie werden darüber hinaus mehr erfahren, weil ich weiß, dass Tychikus und Onesimus treue und zuverlässige Boten sind, die alles berichten werden, was hier geschieht. Wir sehen also, es ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft gewesen für einen Briefboten. Aber nicht nur für einen Briefboten, sondern für uns Christen ist die Treue, die Zuverlässigkeit, die Glaubwürdigkeit eine äußerst wichtige Eigenschaft. Wenn wir an das Gleichnis von den Talenten denken, wo der Herr dem einen ein Talent gibt und dem anderen drei Talente und so weiter. Wenn wir dann weiterlesen und der Herr zurückkommt, was sagt er zu denjenigen, die gut mit den Talenten umgegangen sind? Recht so, du guter und treuer Knecht. Recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Das lesen wir in Matthäus 25, Vers 21. Das ist das, was der Knecht hört. Du warst über wenig treu. Recht so, du guter und treuer Knecht, jetzt werde ich dich über vieles setzen. Das ist eine notwendige Eigenschaft in deinem und in meinem Leben, denn du und ich, wir haben von Gott etwas anvertraut bekommen. So wie Tychikus und Onesimus etwas von Paulus anvertraut bekommen haben und sie haben es treu ausgeführt, so hast du und so habe ich von Gott etwas anvertraut bekommen. In besonderer Weise die Gaben, die uns der Heilige Geist gegeben hat, mit denen wir uns gegenseitig in der Gemeinde, im Reich Gottes dienen und im Reich Gottes mitarbeiten. Und diese Gaben sollen wir als treue Verwalter einsetzen. Wir sollen zuverlässig, glaubwürdig und vertrauenswürdig mit dem umgehen, was Gott uns gegeben hat. Aber wir sollen nicht nur deswegen treu und zuverlässig sein, sondern vielmehr auch deshalb, weil Gott selbst treu und zuverlässig ist. Und somit spiegeln wir seine Eigenschaft, sein Wesen wider. Unzählige Male lesen wir, dass Gott treu ist. Ein Beispiel finden wir in 5. Mose 32, Vers 4, wo es heißt, ein Gott der Treue und ohne Trug, gerecht und wahrhaftig ist er. Ein Gott der Treue. Ein Gott, der zuverlässig ist, ein Gott, der wahrhaftig ist, ein Gott, der nicht lügen kann, ein Gott, der sich nicht verändert, ein Gott, der nicht heute diese Meinung und morgen diese Meinung hat, ein Gott, der nicht heute das sagt und morgen jenes tut, ein Gott, der 100% zuverlässig und vertrauenswürdig ist. Das ist der Gott der Bibel. Und wäre Gott nicht so, wäre Gott nicht treu, wäre Gott nicht zuverlässig, so wäre dein und mein Heil, so wäre dein und meine Hoffnung eine nichtige Hoffnung und ein Heil, das es nicht gibt. Wenn Gott nicht treu und zuverlässig wäre, wie könnten wir uns dann sicher sein, wenn wir sterben, im Himmel zu sein? Aber weil Gott treu ist und weil das, was er verheißen und versprochen hat, zu 100% wahr ist und eintrifft und eintreffen wird, können wir uns sicher sein, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus Christus geworfen haben, dass wir mit Sicherheit gerettet werden, weil Gott treu ist und weil er nicht lügen kann. Und weil Gott treu ist, sollen auch du und ich die wir jetzt in Jesus Christus sind, die wir eine neue Schöpfung sind, immer mehr zunehmen in der Treue. In allem, was Gott uns gegeben hat, treue Verwalter zu sein. Wisst ihr, Gott freut sich an Mitarbeitern in seinem Reich, die treu sind. Und die Gemeinde Jesu Christi braucht treue Mitarbeiter, zuverlässige Mitarbeiter. Und ich denke, in diesem Fall sind die älteren Geschwister unter uns mit Sicherheit Vorbilder für uns, vor allem wir Jüngere, die wir in einer Zeit leben, wo Treue keine große Rolle mehr spielt, nicht wahr? In unserer Gesellschaft spielt Treue und Zuverlässigkeit keine große Rolle mehr. Und diese schlechte Eigenschaft prägt uns, aber wir müssen auf Gott blicken und wir müssen darauf achten, dass wir in der Gemeinde, im Reich Gottes, in der Familie und dort, wo Gott uns hineingestellt hat, treu und zuverlässige Männer und Frauen sind, die gut mit dem umgehen, was Gott uns anvertraut hat. Ob es in der Kinderstunde ist, ob es die Jugendarbeit ist, ob es ein Seniorenkreis ist, ob es ein kleiner Hauskreis ist, eine Gebetsgruppe, egal wo Gott uns hingestellt hat, dort wo Gott uns hinein berufen hat, dort wo wir uns sehen, dort wo wir merken, dass unsere Gaben die Geschwister erbaut und ermutigt, in diesen Dingen, ob es kleine oder große Dinge sind, dort will Gott, dass du treu bist. Dort will Gott, dass wir treu sind. Und der Text, das Kolosser 4, die Verse 7 bis 9, spricht von zwei Bereichen der Treue. Erstens sehen wir hier gewisse Merkmale eines treuen Menschen im Leben von Onesimus und von Tychikus. Und zweitens sehen wir hier dann auch die Aufgaben, die diesen Personen anvertraut wurden. Und diese zwei Bereiche wollen wir jetzt gemeinsam studieren, um durch dieses Wissen, zu mehr und mehr treuen Männern und Frauen im Reich Gottes zu werden. Zunächst werden uns hier diese zwei Männer vorgestellt und was diese zwei Personen auszeichnete. Und das ist der erste Bereich, den wir betrachten wollen, die Merkmale eines treuen Mitarbeiters. Die Merkmale eines treuen Mitarbeiters. Nun zuerst wird uns hier ein gewisser Tychikus vorgestellt. Ein Tychikus und dieser Mann, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ich weiß es nicht, aber dieser Mann war ein enger Mitarbeiter von Paulus. Außer an dieser Stelle im Kolosserbrief finden wir vier weitere Stellen in der Schrift, wo über diesen Tychikus geschrieben wird. Und lass uns diese kurz gemeinsam aufschlagen. Die erste Stelle finden wir in Apostelgeschichte, Kapitel 20. Hier wird uns dieser Tychikus zum ersten Mal begegnet, in Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 4. Und der Kontext ist der, dass Paulus sich mit einigen Männern aufgemacht hat, um eine Spende nach Jerusalem für die Gemeinde zu bringen, zu liefern. Und dann heißt es in Apostelgeschichte Kapitel 20 Vers 4, es begleitete ihn, also Paulus aber, bis nach Asien, Sopater, der Sohn des Pyrrhus, ein Beröer. Von den Thessalonichern aber Aristarchus und Sekundus und Gaius von Derbe und Timotheus. Aus Asien aber Tychikus und Trophimus. Hier wird uns sozusagen die erste Sache bekannt gemacht, dass dieser Tychikus aus Asien kam, das heißt aus der heutigen Türkei, aus Ephesus oder aus der Gegend von Kolossä oder Laodicea. Und wir können auch davon ausgehen, dass dieser Tychikus durch den Dienst von Paulus zum Glauben gekommen ist. Durch seine Missionsreisen, die erste oder zweite Missionsreise durch Asien, könnte dieser Tychikus zum Glauben gekommen sein. Und hier sehen wir, dass er gemeinsam mit anderen Männern mit Paulus auf dem Weg nach Jerusalem war, um die Spende auszuliefern. Hier sehen wir also, er war damals schon bekannt für seine Treue. Er wurde mitgenommen mit Paulus, diese Reise zu mit Paulus gemeinsam zu gehen. Die zweite Stelle über den Tychikus finden wir in 2. Timotheus Kapitel 4. 2. Timotheus Kapitel 4. Dort heißt es zunächst in Vers 9, dort sagt Paulus zu Timotheus, Kapitel 4, Vers 9, befleißige dich bald zu mir zu kommen. Und dann heißt es in Vers 12, Tychikus aber habe ich nach Ephesus gesandt. Und Timotheus befand sich zu diesem Zeitpunkt in Ephesus. Und Paulus sehnt sich danach und er braucht Timotheus an seiner Seite, damit er ihm seine Schriften bringt und auch seinen Mantel, weil es im Winter kalt ist. Und er braucht seine Unterstützung, vielleicht auch seinen Rat. Und er ruft Timotheus zu sich, aber hat davor gesagt, Tychikus habe ich zu dir gesandt. Und hier können wir davon ausgehen, erstens, dass Tychikus derjenige war, der diesen zweiten Timotheusbrief von Paulus zu Timotheus gebracht hat und dass Tychikus anstelle von Timotheus in Ephesus geblieben ist und dass er seinen Dienst dort fortgeführt hat. Das heißt, Tychikus war nicht nur ein treuer Mann, wiederum ein Briefbote, der eine Botschaft nach Ephesus zu Timotheus brachte, sondern er war sogar in der Lage, die Gemeinde dort für eine kleine Zeit weiterzuführen, solange Timotheus nicht vor Ort war. Ähnliches finden wir in der dritten Stelle im Titusbrief, wo wir in Kapitel 3, Vers 12 lesen, wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so befleißige dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Wiederum können wir davon ausgehen, dass Tychikus der Briefbote war, der von Paulus den Brief nach Kreta zu Titus gebracht hat und dass er ihn für eine gewisse Zeit dort ersetzte. Das heißt, er war ein treuer Bote, aber er war auch, wie wir später sehen werden, ein Diener des Wortes, ein Diener Jesu Christi, dem man auch größere Aufgaben anvertrauen konnte. Er war ein treuer Bote Jesu Christi. Und die letzte Stelle ist sozusagen die Parallelstelle aus dem Kolosserbrief, die wir im Epheserbrief finden. Wie schon gesagt, der Epheserbrief wurde zur selben Zeit, am selben Ort von Paulus geschrieben, der dann auch an Tychikus überreicht wurde. Und Tychikus sollte den Brief der Epheser nach Ephesus bringen. Denn wir lesen in Epheser Kapitel 6, Vers 21, damit aber auch ihr um meine Umstände wisst, wie es mir geht, so wird Tychikus, der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn, euch alles kundtun, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit ihr unsere Umstände erfahrt und er eure Herzen tröstet. Wir haben hier fast 1:1 dieselben Verse wie im Kolosserbrief. Das heißt, zusammengefasst, Tychikus war in erster Linie ein Briefbote des Paulus. Er hat sämtliche Briefe von Paulus an die Adressaten gebracht. Unter Einsatz seines Lebens, Kälte, Hitze, Feinde, der Teufel schläft nicht und er war treu, er war zuverlässig. Wäre er nicht treu und wäre er nicht zuverlässig, hätte er höchstens einen Brief weitergegeben. Aber wie wir sehen, waren es mindestens 5 oder 6 Briefe, von denen wir deutlich wissen, dass er sie weitergebracht hat. Das ist bemerkenswert, dass Paulus hier so einen guten Knecht hatte. Paulus, der große Teile des Neuen Testaments geschrieben hat. Diese Briefe wären nicht erhältlich gewesen, hätte er nicht die Knechte, die er hatte, wie Tychikus zum Beispiel. Sicherlich der Heilige Geist hat all das gewirkt und aufrechterhalten, aber durch die Arbeit von treuen Mitarbeitern im Reich Gottes. Und Tychikus war so ein treuer Mann. Paulus nennt ihn hier, beschreibt ihn hier, dass er ein geliebter Bruder, ein treuer Diener und ein Mitknecht im Herrn ist. Ein geliebter Bruder. Ein Bruder ist die engste Verbindung zwischen den Gläubigen. Geschwister, wir sind Geschwister. Wir stammen vielleicht von unterschiedlichen Eltern ab, aber wir sind Geschwister im Herrn. Das ist die engste Verbindung, die es unter uns Christen geben kann. Wir sind Brüder und Schwestern im Herrn. Und Christus ist unser großer Bruder. In Römer Kapitel 8, Vers 29 heißt es, dass er der Erstgeborene unter vielen Brüdern ist. Und in Hebräer 2, Vers 11 wird gesagt, dass er sich nicht schämt, uns seine Brüder zu nennen. Durch Jesus Christus, durch sein Opfer am Kreuz und durch seine Auferstehung ist er der Erstgeborene unter uns, die wir an ihn gläubig geworden sind. Und er schämt sich nicht, er erfreut sich daran, dich und mich, seinen Bruder oder auch seine Schwester zu nennen. Es ist sogar interessant, dass unser Herr Jesus Christus selbst, als er noch auf dieser Erde lebte, gewisse Kennzeichen genannt hat, welche seine Brüder und seine Schwester haben werden. Lass uns hierzu gemeinsam das Markus-Evangelium aufschlagen, Markus Kapitel 3. Nachdem Jesus einige Gleichnisse geredet hat, heißt es in Vers 31, und es kommen seine Mutter und seine Brüder draußen stehend und sandten zu ihm hin und riefen ihn. Also seine leibliche Familie kam zu ihm und sie schickten Leute zu Jesus, die ihm sagen sollten, komm, deine Familie steht dort draußen, komm zu deiner Familie. Und dann sagt Jesus in Verse 34 bis 35, und er blickte umher auf die im Kreis um ihn her sitzenden und spricht, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer irgend den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Er hat zu denen, die um ihn herum saßen, nicht zu seiner leiblichen Mutter, nicht zu seinen leiblichen Geschwistern, sondern zu denen, die dort saßen, hat er gesagt, schau mal, dort ist meine Mutter und da ist mein Bruder und dort ist meine Schwester. Diejenigen, die den Willen meines Vaters tun, diejenigen, die Kennzeichen echten Glaubens an den Tag legen, das sind meine Brüder und meine Schwestern, das sind meine Geschwister. Diejenigen, die das Wort Gottes lieben, diejenigen, die es hören und diejenigen, die es tun. Denn genau im Anschluss kommt das Gleichnis der vier Ackerböden, wo Jesus aufzeigt, schaut mal, dort ist der Ackerboden, der steinige Ackerboden, dort kommen die Vögel und picken all das, den Samen wieder auf. Der Teufel, der reißt den Samen wieder aus. Und dann ist dort der zweite Ackerboden und dort der dritte Ackerboden und der vierte Ackerboden ist ein guter Boden, denn dort fällt der Same auf guten Boden und dort hören sie und sie bringen Frucht, nicht wahr? Kapitel 4, Vers 20. Und diese sind es, die auf die gute Erde gesät sind, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen. Das sind seine Brüder und Schwestern, diejenigen, die Gottes Wort aufnehmen und die danach leben. Und Tychikus war so ein geliebter Bruder, geliebt von wem? Von Gott in erster Linie. Von Gott geliebt. Wieso? Weil er Gottes Willen tut. Weil er nach Gottes Wort lebt. Und somit bist du ein Bruder und bist du eine Schwester von Jesus Christus, wenn du nach dem Willen seines Vaters lebst, wenn du nach diesem offenbarten, geschriebenen Wort Gottes dein Leben ausrichtest, sind wir Geliebte von Gott und wir sind eine Familie, Geschwister untereinander. Aber er ist auch ein treuer Diener, ein Diakonos, ein Diakon, jemand, der eine dienende Haltung eingenommen hat, jemand, der sich nicht zu schade ist, auch Kleinigkeiten zu tun. Jemand, der sich nicht zu schade ist, auch mal das Geschirr abzuwaschen oder den Teppich zu saugen. Jemand, der auch in kleinen Dingen zuverlässig und vertrauenswürdig ist. Hier wird gesagt, er ist ein treuer Diener. Das heißt, Paulus weiß ganz genau, egal was ich ihm gebe, ob es ein Brief ist, der von Rom nach Ephesus gebracht werden muss, oder ob es ein Anliegen ist, dass ich ihm weitergebe, wofür er beten soll. Ich weiß, er wird beten, ich weiß, er wird treu diesen Brief weiterbringen. Ein treuer Diener und aber auch ein Mitknecht im Herrn. Ein Mitknecht ist einer, der zusammen mit einem anderen in der gleichen Situation steht und demselben Herrn dient. Das heißt, Paulus sagt hier, übrigens bezeichnet er sehr, sehr selten Mitarbeiter in seinem Gefolge, Mitknecht. Das heißt, Tychikus war Paulus einer seiner engsten Mitarbeiter. Er ist mein Mitknecht. Er steht mit mir gemeinsam an der Stelle und wir dienen gemeinsam den gleichen Herrn. Das bedeutet nicht, dass die anderen Diener in Paulus seinem Kreis nicht seine Mitknechte waren. Aber er will hier einfach die Stellung von diesem Tychikus hervorheben, dass er wirklich ein treuer Diener war, dass er genauso wie Paulus die gleiche Verpflichtung hatte, dass er wie Paulus den gleichen Auftrag hatte, nämlich Christus zu verkündigen, dass er wie Paulus gemeinsam das gleiche Ziel verfolgte, nämlich das Heil von Sündern und die Verherrlichung von Gott, dass er mit Paulus gemeinsam den gleichen Herrn diente, nämlich Jesus Christus, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Das ist also Tychikus. Ein grober Überblick über diesen treuen Mann, von dem wir viel lernen können. Einen weiteren Mann nennt Paulus in Vers 9, nämlich Onesimus. Onesimus. Nun, Onesimus, wir können stark davon ausgehen, dass Paulus hier von dem entlaufenen Sklaven des Philemon redet. Und dieser Onesimus ist offensichtlich zu einem, wie Paulus ihn hier nennt, treuen und geliebten Bruder geworden. Wenn wir gleich gemeinsam in den Philemonbrief schauen, dann werden wir sehen, dass dass Onesimus durch den Dienst von Paulus zum Glauben gekommen ist. Und Paulus nennt ihn hier in Vers 9 den treuen und geliebten Bruder, der von euch ist. Und wir können davon ausgehen, dass Paulus damit sagen will, dass Onesimus aus eurer Gegend kommt, aus eurer Stadt kommt. Denn etwas später, in Vers 12, sagt Paulus über Epaphras, der diese Gemeinde in Kolossee gegründet hat, der von euch ist. Also der aus eurer Ortschaft kommt, der von Kolossee kommt. Also Onesimus kam höchstwahrscheinlich auch aus Kolossee. Somit können wir auch davon ausgehen, dass Philemon, sein Herr, aus Kolossee kam. Lass uns gemeinsam mal den Philemonbrief aufschlagen. Wir werden hier einige Parallelen entdecken über auch das Leben von Onesimus. Paulus schreibt hier an Philemon in Vers 10, ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ich habe ihn gezeugt in meinen Fesseln. Paulus befindet sich in Rom in der Gefangenschaft. Onesimus ist von seinem Herrn Philemon geflohen. Damals Philemon höchstwahrscheinlich gläubig, Onesimus ungläubig, und er flieht von seinem Herrn. Er war Sklave, er flieht und kommt durch Zufälle oder auch durch die Führung Gottes nach Rom, in die Nähe von Paulus. Wie die einzelnen Umstände waren, wissen wir nicht, aber er kam zum Glauben. Er kam zum Glauben. Und jetzt schickt Paulus diesen Onesimus, wir wissen nicht genau die Zeitspanne, wieder zurück zu Philemon, zu seinem Knecht. Und höchstwahrscheinlich war Philemon sogar in der Gemeinde der Kolosser. Schaut mal, wenn wir die Verse 23 und 24 anschauen aus dem Philemonbrief, dort sind dieselben Namen genannt, welche Philemon grüßen lassen, welche auch im Kolosserbrief genannt werden. Hier heißt es, es grüßt dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. All diese Namen wurden auch im Kolosserbrief erwähnt. Und in den Versen 1 und 2 sagt Paulus, ein Gefangener Christi Jesu und Timotheus, der Bruder Philemon, dem Geliebten und unseren Mitarbeitern und Apphia, der Schwester und Archippus, unseren Mitkämpfer und der Versammlung, die in deinem Haus sind. Wir haben keine hundertprozentige Sicherheit, aber wir können davon ausgehen, dass sogar diese Gemeinde in Kolossee sich im Haus von Philemon versammelt hat. Und jetzt schickt Paulus diesen Onesimus, diesen entlaufenen Sklaven, jetzt als einen treuen Bruder wieder zurück nach Kolossee. Und die ganze Gemeinde kennt die Geschichte, wie dieser Onesimus, dieser ungezogene Knecht, dieser Sklave von Philemon abgehauen ist. Und dieser Sklave, dieser Knecht, dieser Onesimus kommt jetzt zurück mit einem Brief an die Gemeinde in Kolossee, wo es übrigens auch um die Beziehung zwischen den Knechten und den Herren ging, nicht wahr? Mit diesem Brief kommt er zurück und mit einem persönlichen Brief an seinen Herrn Philemon. Paulus schickt ihn wieder zurück. Und wenn wir den Philemon-Brief studieren, dann lesen wir dort, dass Paulus zu Philemon sagt, nimm ihn wieder auf, aber nicht nur als einen Sklaven, sondern auch als einen Bruder. Und die Worte sind so eindrücklich, die Paulus hier benutzt hat. Er sagt, der Mann, der dir einst unnütz war, mit anderen Worten, er hat nur Schabernack getrieben, er hat nicht auf dich gehört, er war unnütz, er hat seine Arbeit schlecht gemacht, er hat nur genörgelt, er war einfach unnütz für dich und am Ende ist er sogar von dir abgehauen. Dieser unnütze Knecht ist jetzt was? Dir und mir nützlich geworden. Mit anderen Worten, dir und dem Reich Gottes, dem Evangelium. Er ist jetzt ein Diener, so wie du und ich im Reich Gottes. Er gehört jetzt zu Christus. Er ist jetzt unter der Herrschaft von Jesus Christus. Nimm ihn auf als deinen Bruder. Und alles, was er dir schuldet, übernehme ich, sagt Paulus im Philemonbrief. Das ist also das Bild, das wir hier über Philemon bekommen. Und liebe Geschwister, sehen wir uns hier nicht auch in gewisser Weise wieder? Also ich habe mich hier wieder gesehen. Ich war meinem Herrn Jesus Christus einst unnütz. Ich war unnütz. Ich habe nichts dazu beigetragen, dass sein Reich verbreitet wurde. Ich habe viel dazu beigetragen, dass sein Name entehrt wurde. Ich war ein unnützer Knecht. aber durch Gottes Gnade, durch seine Führung hat er mich irgendwann mal nach Rom zu Paulus geführt, sprichwörtlich, und ich durfte Christus erkennen und von einem unnützen Knecht zu einem nützlichen Knecht werden. Nicht aufgrund meiner Stärken oder meiner Treue oder meiner Gaben, sondern aufgrund der Gnade Gottes, die in mir wirkt. Und genau das sehen wir hier auch bei Philemon. Entschuldigung, bei Onesimus. Das sind also die Eigenschaften, welche die beiden Männer ausgemacht haben. Sowohl Tychikus als auch Onesimus, sie waren treue Männer, sie waren Brüder, die nach dem Wort Gottes gelebt haben. Sie waren treue Diener, die sich nicht schade waren, auch die kleinen Dinge zu tun. Sie waren Geliebte und sie waren einst unnütz, aber jetzt nützlich für das Reich Gottes. Und nachdem Paulus diese Merkmale dieser beiden treuen Männer beschrieben hat, zeigt er anschließend auf, welche Aufgaben er diesen Mitarbeitern anvertraut hat. Wir haben schon einen kleinen Einblick bekommen, aber jetzt wollen wir noch mal näher auf diese Aufgaben schauen, welche die beiden Mitarbeiter hatten, die Aufgaben eines treuen Mitarbeiters. Hier wird in drei Versen, sowohl in Vers 7, 8 als auch 9, gezeigt, dass diese Männer eine Botschaft hatten, welche sie mitbringen sollten. Eine Botschaft hatten, welche sie an die Adressaten liefern sollten. Schaut mal, in Vers 7 heißt es, alles, was mich angeht, wird euch Tychikus kundtun. In Vers 8 heißt es, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er eure Umstände erfahre und eure Herzen tröste. Also wiederum, ich habe ihn gesendet, damit er euch tröstet. Und Vers 9, mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der von euch ist, sie werden euch alles kundtun, was hier geschieht. Wenn Paulus in drei Versen dreimal sagt, dass ich diese Männer zu euch gesendet habe mit einer Botschaft, dann ist es wichtig. Es ist wichtig, die Kolosse sollen wissen, diese zwei Männer sind nicht zum Spaß zu euch gekommen. Diese zwei Männer haben etwas Wichtiges, sie haben eine Botschaft von mir anvertraut bekommen. Sie wurden mit einer Botschaft anvertraut. Und welche Botschaft? Sie sollten den Kolossen mitteilen, wie es um Paulus steht. Wie es um Paulus seinen physischen Zustand ging, wie es ihm körperlich ging, gesundheitlich ging. Sie sollten wissen, wie es ihm geht, aber auch wie es ihm geistlich geht. Welche Kämpfe hat er? Wofür können sie beten? Und vor allem, sie sollten all das kundtun, offenbaren, aufdecken, wie dieses Wort bedeutet, ohne etwas hinzuzufügen oder wegzunehmen. Sie sollten treue Diener sein, die nicht mehr und nicht weniger den Kolossen sagen sollten, was auch der Wahrheit entsprach. Das hat Paulus von ihnen gefordert. Der deutsche Kommentator Joel White erklärt zu den Aufgaben von solchen Briefboten, sie erfüllten mehrere wichtige Aufgaben. Ich zitiere ihn aus seinem Kommentar. Sie gewährleisteten unter anderem die sichere Überbringung des Schreibens. Sie lasen es in vielen Fällen vor und dienten als seine ersten Ausleger, zumal die Leser bzw. Hörer von ihnen genauere Erläuterungen dessen, was der Autor an unklaren oder knapp gehaltenen Stellen gemeint hat, erwarteten. Sie hatten eine Botschaft, und zwar die Botschaft, die in diesem Brief stand und die Botschaft, die Paulus höchstpersönlich betraf. Wisst ihr, dir und mir, uns wurde auch eine Botschaft anvertraut. Uns wurden auch Dienste anvertraut. Uns wurde die wichtigste Botschaft, die es in dieser Welt gibt, anvertraut. Und auch wir haben die Aufgabe, diese Botschaft zu bewahren. Und diese Botschaft zu bewahren bedeutet nicht, sie irgendwo einzuschließen und festzuhalten, sondern sie zu bewahren bedeutet, sie zu verkündigen, und zwar genau so, wie es uns in dem Wort Gottes niedergeschrieben wurde. Genauso wie es die Propheten, unser Herr Jesus Christus selbst und die Apostel durch inspiriert, durch den Heiligen Geist aufgeschrieben haben. Das ist die Botschaft, die dir und mir anvertraut wurde. Und in einer Zeit wie heute, wo Wahrheit keine Rolle mehr spielt, wo der einzige Ort, wo es Hoffnung und Wahrheit gibt, zugemacht werden soll wegen einer Pandemie, die es nicht gibt. In einer Zeit wie heute ist es umso wichtiger, diese Wahrheit festzuhalten, an dieser Wahrheit festzuhalten und diese Wahrheit zu verkündigen an den Orten, wo Gott uns hingestellt hat, aber vor allem auch von dieser Kanzel. Denn wo sonst sollen die Menschen noch Wahrheit und Hoffnung bekommen? wenn nicht in der Gemeinde Jesu Christi, wie Paulus es im Timotheusbrief sagt, die Gemeinde Jesu Christi, das ist das Haus Gottes, der Grundpfeiler der Wahrheit. Hier alleine ist Wahrheit zu finden, hier alleine ist Heil und Erlösung zu finden, hier alleine wird Jesus Christus als gekreuzigt gepredigt. Und deswegen müssen wir in einer Zeit wie dieser in ganz besonderer Weise die Wahrheit kennen und sie verwahren und sie auch hochhalten. Aber uns wurden auch Dienste anvertraut, dir und mir. Und auch hier sind wir Botschafter, auch hier sind wir Verwalter dieser Dienste, die wir treu ausführen sollen. Sie hatten aber nicht nur eine Botschaft, welche sie an die Kolosser weiterbringen sollten, sondern sie waren auch von Paulus höchstpersönlich gesendet worden. Vers 8 sagt Paulus über Tychikus, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe. Er wurde von Gott, von Paulus gesandt. Und jemanden zu senden, diese Person muss vertrauenswürdig sein. Und diese Person hat von der sendenden Person Vollmacht und Autorität bekommen. Das heißt, dieser Tychikus und auch Onesimus standen nicht in ihrem eigenen Auftrag, nicht in ihrem eigenen Namen vor der Gemeinde in Kolossee, sondern im Auftrag von Paulus, im Namen von Paulus. Sie hatten die Autorität von Paulus. Und wenn sie diesen Brief gelesen haben, war es nicht ihre, sondern die Autorität von Paulus, eines Apostels, der inspiriert durch den Heiligen Geist war. Das heißt, sie waren Abgesandte von Paulus und die Gemeinde wusste, das Wort, das wir jetzt empfangen werden, ist Gottes Wort. Durch den Heiligen Geist inspiriert. Ihre Autorität lag nicht bei ihnen, sondern bei dem, der sie gesendet hat. Es ist nicht interessant, wenn wir über unseren Herrn Jesus Christus nachdenken. Er wurde gesandt, nicht wahr? Von seinem Vater. Und alles, was er tat, tat er in vollkommener Übereinstimmung mit seinem Vater. Alles, was er tat. In der Autorität seines Vaters. Sicherlich, Jesus Christus war 100% Gott und er hat auch in seiner eigenen Autorität gehandelt. Aber er selbst sagt immer wieder, ich tue das, was mir mein Vater gesagt hat. Und Jesus Christus hat seine Apostel gesandt. Sie sind im Namen Jesu Christi ausgesendet worden und sie haben nur das gesprochen und nur das getan, was ihnen Jesus Christus gesagt hat. Und wiederum, die Apostel haben ihre Schüler, Tychikus und andere, Timotheus und Titus, gesandt. Und auch sie standen nicht in ihrer eigenen Autorität, sondern unter der Autorität der Apostel, die wiederum ihre Autorität von Christus hatten. Und somit ist jeder Diener im Reich Gottes der Autorität von Jesus Christus unterstellt. Wir sind Abgesandte an Christi statt, sagt Paulus an einer Stelle im Korintherbrief, in Kapitel 5 aus dem 2. Korintherbrief. Wir sind Gesandte an Christi statt und deswegen ermahnen wir auch im Namen Jesu, tut Buße und kehrt um. Nicht in meinem Namen, ich habe keine Autorität. Du und ich, wenn wir im Dienste Gottes stehen, wenn wir gesendet wurden, und es bedeutet nicht in erster Linie zum Predigen gesendet worden, sondern in jedem kleinen Dienst, wenn du von Gott berufen und gesendet wurdest, in seinem Reich eine Aufgabe zu übernehmen, dann hast du sie von ihm bekommen. Er ist der Herr, du bist sein Knecht. Diesen Gedanken finden wir in besonderer Weise im Alten Testament, wo die Propheten von Gott berufen wurden in den Dienst. Es ist bemerkenswert, wenn ihr die Propheten studiert oder auch die großen Männer Gottes, keiner von ihnen ist freiwillig gegangen und interessanterweise viele von ihnen wollten sogar nicht gehen, aber Gott hat sie gesandt. Denken wir hier an Mose, lass uns Mose betrachten für einen Moment, 2. Mose Kapitel 3. Nachdem Mose einen Ägypter erschlagen hat und geflohen ist aus Ägypten, begegnete Gott ihm in dem brennenden Dornenbusch. Und dann lesen wir in 2. Mose Kapitel 3, ab Vers 10. Und nun geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten herausführst. Es war nicht Mose, der sich darum gerissen hat, nach Ägypten zu gehen. Er wollte zuerst mit eigener Kraft und mit Gewalt sein Volk retten. Aber er wurde gedemütigt von Gott und 40 Jahre lang musste er Schafe hüten. Und in diesen 40 Jahren hat Gott ihn zu einem sehr, sehr sanftmütigen und auch zu einem sehr treuen Mann heranreifen lassen. Dass er dann nach diesen 40 Jahren zu ihm sagen konnte, okay, und jetzt sende ich dich, weil jetzt bist du bereit. Jetzt bist du treu und zuverlässig. Und wir sehen, dass Mose im Auftrag Gottes geht. Und dass Mose die Autorität von Gott bekommen hat. Und dass Mose Dinge tut und Wunder tut. Und dass das Volk Israel aus Ägypten ziehen darf. Und dass Mose über 40 Jahre lang ein widerspenstiges und sündiges und rebellisches Volk treu hütet. Mose war ein treuer Mann, weil er von Gott gesendet wurde. Ich weiß nicht, ob es einen anderen Menschen auf dieser Erde geben könnte, außer unserem Herrn Jesus Christus, der so ein widerspenstiges Volk hüten könnte. Und selbst als Gott das Volk vernichten wollte, sagte Mose, nein, vernichte lieber mich. Er war eine treue, eine zuverlässige Seele. Er konnte das Volk weiden. Ein weiterer Prophet ist Jesaja. Nachdem Jesaja die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, in Jesaja Kapitel 6, lesen wir in den Versen 8 und 9, wie Jesaja sagt, und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin. Und sprich zu diesem Volk, hörend hört und versteht nicht und sehen seht und erkennt nicht. Gott hat gefragt, wen soll ich senden? Jesaja hat gesagt, sende mich. Und Gott hat ihn gesendet. Mit welcher Botschaft? Lieber Jesaja, du wirst mir lange, lange, lange Zeit sehr treu dienen, aber mein Volk wird nicht auf dich hören. Du wirst keine Frucht von deinem Dienst sehen, mein Freund. Du wirst keine Frucht sehen. Aber du gehst in meinem Namen. Ich sende dich in meinem Namen. Und Jesaja war treu. Er hat keine Frucht gesehen. Er war treu, weil Gott ihn berufen hat und weil Gott ihn für treu erachtet hat. So können wir weitergehen und abschließend wollen wir Jeremia anschauen, wie Jeremia von Gott berufen wurde. Als Gott ihn beruft, sagt Jeremia in Kapitel 1, ich bin viel zu jung, die werden nicht auf mich hören. Und dann heißt es in Jeremia Kapitel 1, Vers 7, da sprach der Herr zu mir, sage nicht, ich bin jung, denn zu allen, wohin ich dich senden werde, sollst du gehen. Und alles, was ich dir gebieten werde, sollst du reden. Jeremia wird hier von Gott gesendet mit einer Botschaft, nicht seiner Botschaft, sondern Gottes Botschaft. Und Jeremia ist so deprimiert an einigen Stellen im Jeremia-Brief, dass er sagte, ich will nicht mehr predigen, ich kann nicht mehr. Er wird ins Gefängnis geworfen, er wird misshandelt und so weiter und so fort. Und irgendwann sagte er, ich kann nicht mehr, aber es brennt in meinen Knochen, ich kann nicht anders. Er musste die Botschaft predigen, wieso? Weil Gott ihn gesendet hat, weil er unter der Autorität Gottes stand und weil Gott ihn zu einer treuen Seele gemacht hat. Wir sehen, diejenigen, die gesendet werden, wie die Propheten im Alten Testament, wie die Apostel im Neuen Testament oder auch wie ein Tychikus oder wie du und wie ich. Wir stehen unter der Autorität Gottes und wir haben nur eine Botschaft, nämlich die Botschaft Gottes, nicht unsere eigene Botschaft. Und diese Botschaft sollte Tychikus und auch Onesimus zu den Kolossern bringen. Die Botschaft, wie es Paulus steht, aber auch das Evangelium, das Paulus in diesem Brief so wunderbar und so einzigartig offenbart hat. Das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Und ein weiterer Dienst, eine weitere Aufgabe, eine letzte Aufgabe, welche die beiden hatten, war, um eure Herzen zu trösten. Ihn habe ich eben deshalb zu euch gesandt, damit er eure Umstände erfahre und eure Herzen tröste. In einigen Handschriften steht drin, damit ihr unsere Umstände erfahrt. Also es ist nicht ganz sicher, was jetzt hier gemeint ist. Ich weiß nicht, welche Übersetzungen ihr habt. In der Schlachter-Übersetzung oder auch in der Luther-Übersetzung, glaube ich, steht, damit ihr unsere Umstände erfahrt. Nun, welche Handschrift wir jetzt nehmen, spielt in dem Sinn hier keine Rolle. Denn wenn Paulus hier sagen würde, damit er eure Umstände erfahrt und eure Herzen tröste, können wir davon ausgehen, okay, Onesimus soll die Umstände in Kolossee erfahren, um wieder zurück zu Paulus zu kommen, um Paulus zu berichten, wie es den Kolossern ging. Wenn Paulus hier aber gemeint hat, damit ihr unsere Umstände erfahrt, dann ist es das, was er sowieso schon gesagt hat. Tychikus soll zu euch kommen, damit er euch sieht, euer Leben, damit er euch von meinen Umständen berichtet und damit er in allererster Linie eure Herzen tröstet. Und hier können wir davon ausgehen, die Kolosse waren aufgewirbelt. Ich meine, hier waren Irrlehrer am Werk, welche sie von Christus wegziehen wollten. Und dann zudem kam noch das Wissen, dass Paulus im Gefängnis ist. Und sie hatten Trauer, sie hatten Zweifel, sie hatten Ängste. Aber Tychikus sollte nach Kolossee kommen, um diese Botschaft zu bringen. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Ihm müssen wir uns unterwerfen. Wir müssen keinen Gesetzen mehr nachfolgen. In Christus sind wir freigemacht worden von dem Gesetz und er hat uns befreit. Er hat unsere Schuld ans Kreuz getragen. Unser Schuldbrief wurde ans Kreuz geschlagen. Wir sind nun nicht mehr unter dem Gesetz. Nun lebt ein Leben mit der Gesinnung des Christus. Unterwerft alles seiner Herrschaft, ob es die Gemeinde, ob es die Familie, ob es das Arbeitsleben ist, und lebt ein Leben, das gewinnend ist für die Menschen und betet für die Ausbreitung des Evangeliums. Das ist, was die Botschaft kurz zusammengefasst. Und damit sollte Tychikus die Kolosser trösten. Und ich bin mir sicher, sie wurden getröstet. Durch den Dienst von Tychikus und durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und das ist dein und mein Auftrag genauso. Wir wurden mit einer Botschaft ausgerüstet, wir wurden gesendet mit dem Ziel, uns gegenseitig zu erbauen, zu trösten, zu ermutigen. Immer wenn wir im Neuen Testament von den Gaben lesen, welche der Heilige Geist ausgeteilt hat, dann ist es immer in dem Zusammenhang mit der Erbauung der Gemeinde, dass wir zu der vollen Erkenntnis Christi Jesu gelangen, damit wir die Gemeinde erbauen, damit wir uns gegenseitig zurüsten und anspornen zu guten Werken. Das ist die Aufgabe, die du und ich bekommen haben, in dem Dienst, in dem wir stehen. Ob es den Boden hier zu saugen bedeutet, ob es die Klos zu putzen bedeutet, ob es die Kinderstunde zu machen bedeutet, egal was ihr tut, es ermutigt und erbaut die Geschwister. Ich wäre nicht sonderlich ermutigt, wenn ich hier reinkommen würde und hier würde haufenweise Dreck herumliegen. Aber keiner von uns kommt es in den Sinn, dass hier Dreck liegt, weil es hier immer sauber ist. Und die Person, die hier immer sauber macht, ihr ermutigt unsere Herzen, ihr tröstet unsere Herzen. Und so können wir fortfahren. Jeder Dienst, den du tust, ist ein Dienst am Bruder oder an der Schwester. Und es tröstet die Herzen der Gläubigen. Und das brauchen wir, liebe Geschwister. Denn auch wir sind wie die Kolosser oftmals von Plagen, von Sorgen, von Nöten, von Ängsten, von Sünden geplagt und wir brauchen Trost. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir zusammenkommen, in die Gemeinschaft kommen und dass wir Gottes Wort lesen und uns dadurch ermutigen und anspornen können. Und ich wünsche mir sehr, dass Gottes Wort uns heute ermutigt hat, wie Tychikus und wie Onesimus immer mehr zu nützlichen Knechten zu werden, immer mehr zu treuen Knechten zu werden. Jesus sagt an einer Stelle, wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Trachte nicht nach großen Dingen, trachte nicht nach mehr, sondern sei in dem, wo Gott dich hineingestellt hat, treu. Und Gott wird dir mehr geben. Gott wird dir mehr anvertrauen. Ich bin mir sicher, Tychikus wurde nicht von Anfang an mit einem großen Dienst anvertraut. Paulus hat ihm kleine Dinge gegeben und er hat gesehen, er ist zuverlässig und er hat ihm mehr gegeben. Und das ist auch dein und mein Ziel. Wir wollen in dem treu sein, wo Gott uns hineingestellt hat. Dort zuverlässig sein für die Männer und für die Frauen in dieser Gemeinde. Und Gott wird dich und mich reichlich dafür segnen. Und sein Reich wird dadurch gebaut werden. Diese allein sind Mitarbeiter am Reich Gottes, die mir ein Trost gewesen sind. Möge dies auch über dich und über mich einst gesagt werden können. Amen.